Einen wunderschönen guten Morgen hier bei den Magdeburger Developer Days. Beim nächsten Vortrag zum Thema Swagger, Swagger und Web-APIs. Mein Name ist Rainer Stroppek. Wie man es wahrscheinlich an der Sprache unschwer hören kann, komme ich aus dem schönen Österreich, aus Linz. Und wir sind selbst Software-as-a-Service-Anbieter. Also ich habe eine kleine Firma namens Software Architects. Und ja, wir bieten verschiedene Produkte, einerseits eigene Produkte, andererseits bauen wir für Kunden Software-as-a-Service-Lösungen. Und Web-APIs, RESTful-Web-APIs, spielen eine ganz entscheidende Bedeutung heutzutage. Wir sehen bei uns seit vielen Jahren bereits die APIs gleichwertig mit anderen UIs. Für uns ist es ganz wesentlich, dass wir zu jedem Produkt nicht nur ein User-Interface für Endbenutzer bereitstellen, sondern eben auch eine API für jene Benutzer, die gewisse Tätigkeiten zum Beispiel automatisieren wollen, die ihre eigenen UIs oben drüber bauen wollen, die eigene Web-Applikationen drüber legen. Wir haben Kunden, die nutzen zum Beispiel unseren Dienst Time Cockpit und verwenden unsere UI nicht. Die haben sich eigene Mobile-Apps geschrieben, weil sie ganz spezielle Prozesse haben. Die haben sehr viele Benutzer draußen und die möchten ein UI, das genau auf deren Konstellation hinzugeschnitten ist. Die 37 Funktionen, die wir auch noch bieten, die sie im Moment nicht nutzen, interessieren die nicht. Das würde nur den Aufwand erhöhen, den sie für Support und Training hätten. Für solche Szenarien sind Web-APIs spielen eine sehr entscheidende Rolle. Und Swagger ist ein Mittel, das in diese Richtung natürlich wichtig ist. Denn RESTful Web-APIs, damit kommen wir auch schon zur ersten Folie, RESTful Web-APIs haben ein großes Problem. Swagger soll dieses Problem lösen, nämlich wenn man einen Server hat vor sich, der eine solche API anbietet, dann kann ich den eigentlich, wenn ich jetzt nur eine REST-API habe, nicht fragen, lieber Server, was bietest du denn an? Das kann eine RESTful Web-API nicht. Wir brauchen in irgendeiner Form eine Möglichkeit, wie ein Web-API-Server von sich selbst sagen kann, was er in der Lage ist zu tun, welche APIs er anbietet. Swagger heißt ja wörtlich übersetzt der Prahlhans, und so kann man sich das auch ganz leicht merken. Ja? Das ist so quasi, die stehen da und sagen, ja, schau her, ich Server, was ich alles kann, da, das ist es. Und das ist es, was Swagger macht. Ja? Swagger ist eine Möglichkeit, wie sowohl menschliche Benutzer als auch andere Applikationen einen Server oder ein Service, sagen wir es allgemeiner, ein Service fragen können, was kannst du denn, liebes Service? Welche Methoden bietest du, welche Verbs willst du, welche Datenstrukturen setzt du voraus und ähnliche Dinge. Das ist es, was eigentlich die Motivation hinter Swagger ist. Das ist das Problem, das Swagger lösen soll. Swagger ist aber nicht nur dazu da, dass der Server von sich aus Bescheid sagt, was kann ich denn alles, sondern Swagger kommt eigentlich von seinen Wurzeln her und von dem, wo es sehr viele Firmen einsetzen, aus der Spezifikationsecke. Stellt euch folgende Situation vor. Ja? Ihr seid in einem Projekt und in diesem Projekt ist die API, genau wie ich es vorher skizziert habe, ein wichtiger Bestandteil des Projekts. Die API muss gleich von Anfang an mitgedacht werden. Wie beschreibe ich diese API vorab? Wir sind es gewohnt, dass wir schöne User-Interface designen, indem wir irgendwelche Wireframes malen und in PowerPoint oder spezialisierteren Tools aufmalen, wo kommt welcher Button hin und wie navigiere ich durch die Webseite und solche Dinge. Nur eine API hat kein solches User-Interface. Naja, ich sage immer dazu, hat es ja wohl ein User-Interface, denn auch wir als Programmierer sind User und unser User-Interface ist die API. Das sind die URLs, die Namen der Datenstrukturen, die Parameter, die schön gestaltete API. Und bevor auch nur eine einzige Zeile Code geschrieben wird, kann man Swagger verwenden, um die API... Soll ich es gleich machen?
Ja, dann...
Okay, hier liegen. Alles klar. Ich muss kurz das WLAN umschalten. Ja, sieht viel besser aus. Vielen Dank für die Hilfe. So, zurück zu den Slides. Hier waren wir. WLAN-Problem gelöst, wunderbar. Also Swagger ist auch dazu da, die API zu spezifizieren, bevor auch nur eine einzige Zeile Code geschrieben wurde. Es ist eine Möglichkeit, wie ich im Rahmen der Projektvorbereitung modelliere und in einer mehr oder weniger formalen Art und Weise, nicht in Prosa, in einem Word-Dokument, sondern in einer Art und Weise, die eben formal beschrieben ist, wie ich hier festlegen kann, welche API soll das System später mal erfüllen, wenn es fertig ist. Für mich ist eine Swagger-Spezifikation Teil von so ziemlich jeder Projektspezifikation. Als technischer Product Owner gehe ich davon aus, dass ich so etwas wie Swagger beherrsche, damit ich in Swagger gleich festlegen kann, wie meine spätere API aussieht. Und wenn es die Product Owner nicht können, dann müssen eben wir als Developer einspringen und vielleicht das, was uns zwischen Tür und Angel so im täglichen Bürogespräch erzählt wird, eben etwas formaler festhalten, damit wir irgendwas tun können. Dieser Approach heißt API First Approach, das heißt, ich denke als erstes über die APIs nach, bevor ich den Code schreibe. Ich halte das für sehr wichtig. Dokumentation, über das habe ich schon gesprochen, Dokumentation von dem, was da ist, und hier gibt es ein wichtiges Paket und wir werden das in ein paar Minuten in einer Demo verwenden, das nennt sich Swashbuckle. Swashbuckle ist ein NuGet-Paket und ich habe hier mal die ASP.NET Core-Variante verlinkt, so heißt dieses Ding, Swashbuckle. Das kann man hinzufügen zu einem ASP.NET Core-Projekt und was dann passiert ist, ich muss meine Swagger-Files, falls ihr noch nicht wisst, was das ist, wartet noch ein paar Minuten, ihr werdet es gleich sehen. Ich brauche diese Swagger-Files nicht zu schreiben, sondern sie werden aus meinem C-Sharp-Code heraus generiert. Das heißt, ich programmiere einfach ASP.NET, werfe ein NuGet-Package hinzu, füge 3 Zeilen Code hinzu, mindestens 3 Zeilen Code, und wie magisch fällt einfach Swagger raus. Ja? Das wäre jetzt nicht API first, sondern das wäre ich code first, und dann generiere ich nur eine Doku bzw. ein Metadatendokument aus meinem C-Sharp-Code. Das wäre dieser Ansatz an der Stelle hier. Natürlich lässt sich auch beides wunderbar kombinieren. Ich kann durchaus vorher spezifizieren. Dann ist es doch immer so, dass die echte Umsetzung ein klein wenig abweicht von der Spezifikation. Also nur in einer idealen Welt programmieren wir exakt das, was wir am Anfang spezifiziert haben. Und dann ist es nützlich, wenn an dieser Stelle der generierte Code über Swashbuckle herausfällt. Wenn wir spezifizieren mit diesem API-First-Approach, dann wäre es doch nett, wenn wir aus der Spezifikation heraus gleich Code generieren könnten, damit wir nicht jede Zeile neu schreiben müssen. Und auch das kann Swagger. Swagger enthält einen Code-Generator. Ich werde ihn nach dieser Slide gleich mal herzeigen. Swagger enthält einen Code-Generator und dieser Code-Generator kann auf Basis der Swagger-Files sowohl Server- als auch Client-Code generieren. Das ist äußerst praktisch, sehr häufig genutzt und das werde ich dann live demonstrieren. Und schlussendlich, wenn wir ein genormtes Metadatenformat für Web-APIs haben, dann haben wir auch den riesen Vorteil, dass Tools wie beispielsweise Logic Apps oder DocFX sehr gut damit umgehen können. Logic Apps ist eine Workflow-Engine, die werde ich heute zeigen. DocFX werde ich jetzt nicht zeigen, sondern das werde ich jetzt nur hier kurz mal aufrufen. DocFX ist der neue Dokumentationsgenerator für ASP.NET Core und .NET Core. Das, was früher vielleicht Sandcastle Helpfile-Builder war, kennt das jemand? Sandcastle Helpfile-Builder, ja. Das, was Sandcastle Helpfile-Builder ist, ist heutzutage DocFX. Das, was früher MAML war, wo ihr vielleicht in XML-Art konzeptionelle Doku geschrieben habt, ist heute Markdown. Und dieses DocFX, das kommt von Microsoft, ist Open Source, dieses DocFX kann nicht nur C-Sharp-Dokumentation entgegennehmen und daraus eine hübsche HTML-Doku machen, sondern die kann, wie man hier sieht, auch Swagger-Files entgegennehmen und gleich in eure Doku parallel zur C-Sharp-API und zur konzeptionellen Doku auch gleich die REST-API mit dokumentieren. Und das geht eben nur dann, wenn man sich auf einen gemeinsamen Metadatenstandard einigt und Swagger bzw. OpenAPI ist genau dieser Standard. So, genug der Theorie. Hiermit beende ich die PowerPoint-Präsentation und den Rest der Session werden wir nur mehr mit Demos verbringen. Das Erste, was ich euch gerne zeigen möchte, ist der Swagger-Editor. Der Swagger-Editor ist irgendwie ein guter und gemütlicher Einstieg. Wenn ich hier mal draufklicke, dann kommen wir hin, man findet den Swagger-Editor unter editor.swagger.io. Wunderbar, ausgezeichnet. Und was ihr hier seht, ist jetzt, ich mache es mal groß, auf der linken Seite eine WAML-Datei. Also WAML ist auch nichts anderes als JSON, aber eben ohne die geschweiften Klammern und mit Einrückungen ist etwas angenehmer zu schreiben. Ich muss weniger oft die Alt-GR-Taste drücken, okay, ihr könnt doch gerne JSON schreiben, wenn euch das lieber ist. Aber in diesem Fall ist es eben WAML. Und hier drinnen sehen wir, wie dieses Swagger aufgebaut ist. Und das möchte ich euch jetzt ein klein wenig vorstellen. Ja, es ist tatsächlich so, dass das, was ihr hier seht, getippt wird. Wenn wir über API First reden, dann beschreibe ich meine API, ohne gleich C-Sharp oder Node oder sonst irgendeinen Code zu schreiben, erstmal in diesem Format. Am Beginn der Swagger-Datei, das seht ihr hier, sind ein paar Informationen. Gut, die sind jetzt nicht so wichtig. Ich habe hier in Vorbereitung auf diese Session ein Beispiel geladen, das es auch online gibt. Den Link findet ihr in meinem Slide-Deck. Und dieses Beispiel heißt Pet Store. Also es handelt sich um einen Zubehörhandel mit Haustieren und Haustierzubehör und ähnliches. Da stehen ein paar Dinge drinnen, wie eine Description, Terms of Service, bla bla bla, ist jetzt nicht so wichtig. Dieser Editor ist ganz nett, man kann hier auf- und zuklappen, wie man sieht, man kann noch ein paar Basisinformationen hinschreiben. Ich möchte mich an dieser Stelle jetzt mal auf diesen Teil hier konzentrieren. Was ich hier machen kann, ist, ich kann meine URLs, die URLs sind ja quasi die Methoden und Klassennamen der Web-API, meine URLs beschreiben. Ich kann sagen, hey, es gibt ausgehend von BasePath eine URL, die heißt /pets, und da kann ich einen GET-Aufruf machen. Und der, ihr seht schon hier, returns all pets und so weiter. Man kann hier angeben, was ich mir wünschen kann, welche Datenformate ich mir wünschen kann. Und dann bekommt dieses Ding eine Reihe von Parametern, wie ihr seht. Man kann hier sagen, in diesem Fall gibt es einen Parameter namens Tags. Der kommt im Query vor. Das heißt, ich kann hinschreiben, Fragezeichen, Tags ist gleich. Der Typ ist ein Array, also ich kann eine Menge angeben, in diesem Fall CSV, also Comma Separated Queries. Ich könnte also angeben, /pets, Fragezeichen Tags ist gleich Dogs, Cats. Ja, so ist das zu lesen. Und da seht ihr, ich kann Strings da drinnen angeben. Ja, ich glaube, das ist schon nachvollziehbar. Hier beschreibe ich die Parameter, kann eine schöne Description angeben und dann kann ich angeben, was passiert, wenn dieser Call erfolgreich ist. Im Falle von Erfolg liefere ich einen HTTP-OK, also 200 zurück, und ich liefere ein Array von, und dann können wir hier, wie ihr seht, verweisen auf Datenstrukturen. Merken wir uns mal definition/pets, und dann scrollen wir da nach unten, da sind wir, da seht ihr jetzt die Definitions, und da sehen wir, dass hier ein einzelnes Pet als Datenstruktur definiert ist. Es handelt sich um ein Objekt, es gibt ID, Name und Tag. Ihr seht, die ID ist Integer int 64, was ist required? Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr allzu viel dazu erklären. Ich glaube, ihr versteht schon, was dieses Swagger soll, was ich hier tun kann. Also anstelle irgendwelcher Tabellen in Excel, wo ich beschreibe, welche Parameter kann was und unter welcher URL finde ich was, beschreibe ich es in diesem Format. Und natürlich ist es so, dass diese Dinge recht schön mit IntelliSense versehen sind. Also wenn ich hier das zum Beispiel rauslösche und sage in, seht ihr, dann kriege ich IntelliSense. Da kann ich das jetzt hinschreiben und dann sollte das auch wieder passen. Und das Coole an der Sache ist, dass der Swagger Editor, wenn ich das auf der linken Seite geschrieben habe, dass mir hier gleich auf der rechten Seite eine schöne Doku angeboten wird. Das ist die Doku für den Menschen. Ja? Der kann hier aufklappen und kann sehen, aha, returns all pets und da gibt es ein Tag, Array und da kann ich mir ansehen, Beispiele, was passiert, wenn es erfolgreich ist. Ich sehe da unten ein Beispiel, was zurückkommen könnte. Ansonsten, was bekomme ich da zurück? Einen Fehlercode und eine Message. Und auch hier denke ich, dass es schon klar ist, was hier dahinter steckt. Das auf der rechten Seite bekomme ich geschenkt. In dem Moment, wo ich auf der linken Seite das geschrieben habe, generiert er mir das aus der rechten Seite automatisch heraus. Okay? Das ist der Swagger Editor und natürlich könnt ihr eure eigenen Swagger Files hier importieren. Ihr könnt den Code, den ihr hier eingetippt habt, runterladen. Ihr könnt hier einfach JSON in WAML konvertieren und ähnliche Dinge. Da sind ein paar nette Features drinnen. Es ist einfach ein schöner Online-Editor. Spricht nichts dagegen, dass ihr einen anderen Editor verwendet. Wenn ihr lieber Visual Studio Code zum Editieren verwendet, dann verwendet ihr Visual Studio Code. Am Ende des Tages ist es ein WAML-File, also nichts anderes als JSON, was wir hier beschreiben. Das Pet Store-Beispiel gibt es auch in einer größeren Variante. Ihr seht hier, so sieht dieses Pet Store-Sample aus. Das können wir jetzt nicht lesen, dieses JSON. Aus diesem Grund kopiere ich es in die Zwischenablage und gehe nochmal in den Editor rein. Ich kann ihn hier reinpasten. Okay. Und dann seht ihr, dieser Editor hat erkannt, dass ich JSON reinpasten wollte und an dieser Stelle hat das gleich umgewandelt in schön editierbares WAML und wenn ich es später für meine technischen Zwecke wieder in JSON haben will, dann sage ich einfach Download JSON und dann kann ich auf diese Art und Weise diese JSON-Wurst in schön formatiertes WAML und umgekehrt wieder umwandeln. Das wäre jetzt der Approach API First. Ich spreche mit meinem Kunden und mache mir aus, hey, was brauchst du denn? Was brauchst du für lesende Operationen, für schreibende Operationen? Für die Datenbankentwicklerinnen unter euch, ja, das ist wie Stored Procedure, reden wir drüber, welche Stored Procedures willst du, was soll zurückkommen, welche Spalten, welche Parameter willst du rein übergeben. Das ist ja auch so, dass ich vorher mir ausmache im Team, was biete ich an, und genau so ist das zu sehen. Natürlich will ich nicht immer meine hochgeheimen Swagger-Files, da steckt ja einiges an Know-how drinnen, einfach online auf irgendeiner Plattform, editorswagger.io, eingeben, sondern ich möchte das gerne irgendwie im Intranet betreiben. Und das Schöne ist, dass Swagger auch in Docker aktiv ist. Das heißt, es gibt fix fertige Docker-Images für so ziemlich alle Swagger-Tools. Und da seht ihr zum Beispiel, gibt es das fertige Docker-Image Swagger-Editor. Und auch hier eine schöne Anleitung, wie man denn dieses Ding lokal betreiben kann. Probieren wir das doch aus. Starten wir unseren Command Prompt und ich werfe bei mir mal Docker for Windows an. Das heißt, das können wir später installieren, das brauchen wir jetzt nicht. Das heißt, ich betreibe bei mir einen kleinen Docker-Host, ist schon da. Und dann brauche ich nur das hier reinkopieren, lasst es mir hier rauskopieren und hier reinpasten. Und ihr seht, ich brauche nichts installieren, nichts aufsetzen, keinen Server dafür betreiben. Ich mache an dieser Stelle einfach ein Port-Mapping und ich sage, ich möchte gern lokal so einen Swagger-Editor betreiben. Lass den ganzen hier laufen und unter Port 8080 sollte jetzt auf Localhost, wenn es wahr ist, ein Swagger-Editor laufen. Und da ist er und der läuft jetzt rein bei mir lokal und auf diese Art und Weise kann ich das natürlich auch im Intranet machen oder ich kann es mitnehmen, wenn ich offline arbeiten will, überhaupt kein Thema. Es gibt die Swagger-Tools auch als Node-Packages, also ihr könnt, wenn ihr wollt, diesen Swagger-Editor sogar einbauen in eure Applikation, so dass es Teil eurer, eures Intranet-Portals wird oder was auch immer. Aber ich denke, das mit den Docker-Images funktioniert schon sehr nett. Die generierte Doku müsst ihr jetzt nicht unbedingt immer über den Swagger-Editor ansehen. Ein gutes Beispiel ist wieder das PetStore-Sample. Die generierte Doku lässt sich auch vorgenerieren, beziehungsweise über Node-Packages könnt ihr einfach ein Package hinzufügen zu eurer Node-Applikation, dem dann das Swagger-File geben und der generiert dann zur Laufzeit, in diesem Fall sehen wir es hier unter headstore.swagger.io, eine schöne Doku, die gleichzeitig die Doku für eure Software-as-a-Service-Kunden sein könnte. Jeder, der diese API nehmen will, den schickt ihr dorthin und da seht ihr gleich Terms of Service, eine hübsche Beschreibung oben drüber. Ich kann an dieser Stelle, in dem Fall gibt es, glaube ich, nur HTTP, genau. Ich kann an dieser Stelle gleich ansehen, was müsste ich denn machen, wenn ich ein neues Pad hinzufügen will, was muss ich da für Daten reinschicken, ich glaube, ich verstehe das Prinzip. Also anstelle diese Doku lang selbst zu schreiben, könnt ihr Swagger diese Doku generieren lassen. Wenn ich schon diese Swagger-Files habe, nehmen wir das simple Swagger-File wieder her, PetStore Simple Sample, das gibt es auch, wie ihr seht, hier auf GitHub. Und ich gehe jetzt auf den lokal gehosteten Swagger, genau, und da sagen wir import url. Jetzt holen wir uns nochmal dieses JSON-File und das wandeln wir um in WAML. Okay, wunderbar. Angenommen, wir haben jetzt genau diesen PetStore-Simple mit unseren Kunden, mit unseren internen Projektteams so spezifiziert und haben gesagt, das wollen wir jetzt tun. Jetzt wollen wir zum ersten Mal wirklich Code schreiben. Und da gibt es jetzt zum Glück etwas sehr Nettes, nämlich hier Generate Server. Ich kann mir in kürzester Zeit für die verschiedensten Sprachen, und ihr seht sie hier am Videobeamer, einen Stub generieren, also eine grundsätzlich einen Implementationsstumpf, den ich dann nur noch unter Anführungszeichen mit Leben erfüllen muss. Ich muss ehrlich sagen, ich bin, was die Generatoren betrifft, nicht ganz so happy. Also zum Beispiel der ASP.NET Core Generator hier ist sicherlich nicht das neueste und frischeste vom Frischen. Wahrscheinlich werdet ihr für den Production Code sehr wohl die Dinge von Grund auf neu entwickeln in der Art und Weise, wie ihr es gewohnt seid. Nur was mir dieses Ding allemal bietet, ist, es gibt mir die Möglichkeit, dass ich, wenn ich meine Swagger-API definiert habe, sehr schnell mal etwas habe, was ich den anderen Teams zu Testzwecken zur Verfügung stellen kann. Ich kann einfach in diesen Stub schnell mal quick and dirty zum Beispiel, was weiß denn ich, In JavaScript kann ich mir das Ganze generieren mit Node und dann hacke ich ein paar Zeilen JavaScript rein, sodass mal irgendwelche statischen Objekte zurückkommen aus einem GET, statt gleich im Hintergrund den SQL-Server anzubinden. Und damit können zum Beispiel die Frontend-Entwicklerinnen mit Angular oder React schon mal loslegen. Das heißt, ich komme weg von diesem Wasserfall hin zu Parallelisierung. Oder es können die ersten Unit-Tests geschrieben werden, obwohl es die eigentliche Implementierung noch gar nicht gibt. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Es geht für den Server und das geht auch für den Client. Also vielleicht können wir das gerne mal machen, wenn ihr Lust habt, dann klicke ich einfach hier mal drauf. Wenn ich da drauf klicke, bekomme ich da unten ein ZIP-File. In das ZIP-File kann ich hier reingehen und da unter Source und IO Swagger seht ihr jetzt zum Beispiel an dieser Stelle meine Dateien. Ich zoome hier ein wenig rein, kann ins Modal gehen und da drinnen werden wir zum Beispiel gleich ein C-Sharp-File finden, das jetzt genau der Datenstruktur PET entspricht. Also ich muss nicht das, was ich im Swagger-File spezifiziert habe, in C-Sharp oder TypeScript oder jeder anderen Sprache nochmal tippen. Das wird autogeneriert. Wenn euch der generierte Code nicht gefällt, hey, am Ende des Tages ist das JSON. Ja? Also ein paar Zeilen JSON-Code, ein paar Zeilen C-Sharp-Code geschrieben, das aus dem JSON dann halt selbst irgendeinen Code generiert, ist jetzt auch keine Atomphysik. Es ist mal wichtig, dass man eine genormte Basis hat und Swagger ist genau diese genormte Basis. Wie gesagt, das geht nicht nur für den Server, sondern das geht auch für den Client. Ihr seht hier, gibt es eine ganze Menge Clients, die ihr generieren könnt. Zum Beispiel gibt es hier einen Angular 2 Client Generator. Es gibt auch einen C-Sharp Generator und ähnliches. Über die Qualität dieser Generatoren lässt sich wiederum streiten. Es gibt einen anderen Generator für C-Sharp, der aus meiner Sicht bessere Qualität liefert. Ich werde noch auf ihn zukommen. Es ist AutoREST. Ich werde euch dann zeigen, wie der funktioniert. Der wird vom Azure-Team gewartet und der ist wirklich in Produktion. Über die Qualität dieser Client-Generatoren bildet euch selbst eine Meinung. Das ist Geschmackssache, ob ihr die verwenden wollt oder nicht. Es ist allemal praktisch, um zum Beispiel ein paar TypeScript-DTS-Dateien zu erzeugen, dass ich das nicht doppelt warten muss. Also Teile davon sind auf jeden Fall recht gut brauchbar. Die anderen Dinge, bildet euch selbst eine Meinung. Probiert es einfach. Wenn es für euch funktioniert, super. Ich möchte nur keine nicht erfüllbaren Hoffnungen wecken und sagen, das ist irgendwie so ein Silver Bullet, klickt drauf und alles ist fertig. Das ist es nicht. Ja, davon dürft ihr nicht ausgehen. Okay. Jetzt gehen wir mal davon aus, dieser API-First-Approach ist ja ganz nett. Wir haben unsere API mit Swagger dokumentiert, wir haben dem Kunden diese schöne Doku geschickt, wir haben das mit den Product-Ownern diskutiert, ob diese API passend ist. Wir haben vielleicht mit Code-Generator einen Server und Client-Stub generiert, um schnell mal up and running zu kommen. Und jetzt wollen wir wirklich Code schreiben. Dafür machen wir natürlich ein kleines Stückchen ASP.NET Core. Legen wir ein neues Projekt an. Web, ASP.NET Core, das werfe ich gleich hier in meine MD Dev Days und da gebe ich es in den Ordner, was weiß ich nicht, Demo Service nenne ich das mal. Okay, drücken wir drauf. Es geht jetzt nicht um ASP.NET Core, das heißt, ich werde hier fast keinen Code schreiben, fast überhaupt nichts. Ich möchte euch nur zeigen, wie man Swagger aus so einem fertigen Projekt rausbekommt. Ihr wisst ja, vielleicht aber auch nicht, wenn man eine solche ASP.NET Core Anwendung hochfährt, dann bekommt man gleich einen Demo-Controller. Ihr seht ihn hier, der liefert bei /api/values, liefert er einfach zwei Strings zurück. Bei /api/values und irgendeine Zahl liefert er den String Value zurück. Damit das eine Spur interessanter wird für meine folgenden Demos, hacke ich jetzt einfach hier mal rein und sage, wir machen eine Public Class Person. Und da geben wir rein ein Property String First Name und ein Property String Last Name. Und dann machen wir Folgendes, hier bei dem Get hier geben wir eine Person zurück, nur damit wir eine etwas komplexere Datenstruktur haben, damit es nicht zu trivial wird, okay? Also wir legen hier eine neue Person an und da schreiben wir rein, der First Name ist meinetwegen Foo und der Last Name ist meinetwegen Bar. Okay, schön. Bilden wir den ganzen Spaß, alles gut. Und wenn testen wir es erstmal ohne Swagger. Ich drücke hier einfach mal drauf, lasse das lokal laufen. Und wenn alles gut geht, sollte jetzt ein Browser aufgehen und der sollte uns diese Value 1 und Value 2 zurückgeben. Wie gesagt, es geht mir hier nicht um den Code, ja, das funktioniert, probieren wir auch das da hinten aus, wenn wir sagen 99, ja, da bekommen wir JSON, nämlich foo und bar. Unsere API funktioniert. Ich weiß schon, es ist nicht die komplexeste API der Welt. Stellt euch vor, ihr habt hier eine große API gebaut mit einer großen SQL-Server-Datenbank im Hintergrund, wo man Queries auf wichtige Tabellen machen kann, wo man Insert-Update-Deletes machen kann, wo ihr vielleicht im Hintergrund Stored-Procedures aufruft oder was immer ihr an Business-Logik macht. Für diese Demo sollte das, was wir jetzt gemacht haben, reichen. Jetzt habe ich an dieser Stelle noch kein Swagger. Natürlich hätte ich vorher im Sinne von API First dieses Ding spezifiziert, allerdings müssen wir jetzt irgendwie das echte Swagger rausgenerieren, das Swagger, das wir jetzt wirklich implementiert haben. Wie macht man das? Nummer 1, damit dieses Swagger-Zeugs von außen erreichbar ist, müssen wir Cores aktivieren. Ja, Cores erlaubt anderen Serverprodukten, dass sie auf oder anderen Webseiten, so muss ich sagen, zum Beispiel dem Azure-Portal oder anderen Tools, das ist richtig, dass sie im Hintergrund einen REST-Request auf unsere API machen. Na, tun wir das. Dafür müssen wir ein klein wenig NuGet-Packages hinzufügen. Also das Erste, was ich brauche, ist Cores. Und da suchen wir uns das ASP.NET Core Cores. Ja, das schmeißen wir gleich mal dazu. Ist allen bewusst, was Cores ist? Weiß jemand nicht, was Cores ist? Okay, ein paar Leute zeigen auf. Während der das installiert, kann ich erklären. Jeder Browser, wenn ihr in einem Browser auf www.xyz.com seid und dieser Browser, das JavaScript da drinnen, will im Hintergrund einen REST-Request auf abc.com machen, dann verhindert das der Browser. Er erlaubt nicht, dass ein JavaScript von xyz.com auf eine andere Domäne, abc.com, zugreift. Das erlaubt er nur dann, wenn das Zielsystem abc.com ausdrücklich sagt, ja, es ist okay, dass xyz.com auf mich zugreift. Das ist Cores. Und unsere Swagger API, unsere Beschreibung, da wollen wir ja, dass andere das konsumieren können. Und deshalb müssen wir dieses Cores aktivieren. Nicht vergessen, sonst kriegt man manchmal komische Fehler. Tun wir das? Wir sagen an dieser Stelle einfach, mache ich es groß, damit ihr es seht, app.useCores, genau, und da bekommen wir einen Builder und dieser Builder erlaubt uns any header, any method, any origin. Also wir wollen wirklich, dass diese API der ganzen Welt zur Verfügung steht. Ist ja okay, wenn wir ein offenes Service bauen, wo grundsätzlich jeder Kunde sein kann, ja, dann erlauben wir es ja. In diesem Fall wollen wir ja, dass die Leute auf unser Service zugreifen können. Jetzt haben wir mal aktiviert, dass unser Service von außen erreichbar ist. Und jetzt geben wir ein zusätzliches NuGet-Package hinzu und das ist das NuGet-Package Swashbuckle. Swashbuckle, ASP.NET Core. Swashbuckle macht Folgendes. Swashbuckle analysiert unseren C-Sharp-Code und generiert aus dem C-Sharp-Code Swagger. Wir müssen also das Swagger nicht mehr mit der Hand schreiben, wir müssen unsere Spezifikation im Sinne von API First nicht mit der Hand anpassen, sondern er generiert aus dem C-Sharp-Code das Swagger, ohne dass wir eine Zeile Code dafür schreiben müssen. Ja, er versteht die Klassen, ja, er versteht die ganzen Dinge von ASP.NET Core wie Routes und ähnliche Dinge, ja, er kann die C-Sharp-XML-Dokumentation gleich als Dokumentation mit einbauen ins Swagger-File, das ist alles mit unterstützt und ich habe ja hier in meinen Slides einen Link auf, habe ich das hier? Na, dann habe ich es auf der nächsten Seite, genau, hier habe ich es. Da habe ich einen Link auf dieses Swashbuckle, da findet ihr die gesamte Demo, Doku und könnt nachlesen, was man da alles macht, wie man das alles konfiguriert. Ich werde jetzt mal eine minimale Konfiguration hinzufügen, damit ich Swagger generiert bekomme für unser kleines Beispiel. Da reichen interessanterweise genau zwei Zeilen Code. Alles was ich tue, ich muss in Dependency Injection, also in die Configure Services Methode, ein wenig Information hinzugeben. Ja? Add Swagger Gen. Hier habt ihr dieses AddSwaggerGen drinnen, da kann ich jetzt Meta-Informationen, Metadaten hinzufügen, die dann automatisch in mein Swagger-Dokument mit reingeneriert werden. Zum Beispiel einen Titel kann ich reingenerieren, eine Versionsnummer kann ich reingenerieren, ich könnte so Terms of Services reingenerieren und. All das kann ich hier mit diesem Objekt, dem SwaggerGen Options, hinterlegen. Was ich dann noch machen muss, ist, ich muss noch hinzufügen, dass useSwagger als Middleware, als ASP.NET Middleware. Und schlussendlich muss ich an dieser Stelle noch Swagger UI hinzufügen, damit in meiner ASP.NET-Applikation auch dieses hübsche UI generiert wird. Wenn ich sage, ich möchte nur das JSON-File veröffentlichen, dann brauche ich diesen Schritt nicht. Schauen wir uns an, ob das Ganze funktioniert. Ich lasse es mal laufen. Es sollte ein Browser hochkommen. Kontrollieren wir, ob dieser Browser funktioniert. Wenn wir hier 99 eingeben, dann bekommen wir foobar zurück. Das ist gut so. Und schaut mal, was passiert, wenn ich jetzt an dieser Stelle einfach Swagger eingebe. Das habe ich nicht programmiert, sondern das ist jetzt genau dieses Swashbuckle. Ich bekomme jetzt eine schöne Doku, genauso wie ich es erwartet habe. Diese Doku bekomme ich deshalb, weil ich an dieser Stelle das Swagger UI enabled habe. Da drinnen können wir jetzt beim GetValuesID nachsehen und ihr seht, auch die Datenstruktur FirstName, LastName hat da wunderbar reingeneriert, genau wie wir es erwarten. Wir bekommen aber nicht nur das UI, wir bekommen auch, wie wir hier sehen, die Swagger-Dokumentation als JSON-File. Ich kann also das wieder nehmen und in meinen Swagger-Editor übertragen, um zum Beispiel für die nächste Version die Planung gleich durch Editieren des bestehenden Swagger-Files wieder durchzuführen. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Einfach hinzufügen dieses NuGet-Package, einfügen von zwei Zeilen Code, ein wenig Konfiguration, falls es komplizierter wird, mit Terms of Services, mehrere Versionen, bla bla bla. Und dann ist die Sache auch schon erledigt. Sehr praktische Angelegenheit. Schön. Das war Swashbuckle. Ich habe euch die entsprechenden Teile hier reingegeben und auch den Link dazu gegeben. Und damit wir mit dem Ding ein wenig spannender spielen können, werden wir dieses Ding jetzt gleich mal in Azure exportieren. Ja, ich möchte es im Internet haben, damit ich euch im nächsten Schritt auch noch Logic Apps zeigen kann. Publishen wir diesen Spaß hier. Und zwar, ich möchte gerne hier das Ganze in eine ganz neue Azure Web App veröffentlichen. Warten wir kurz, bis er meine Subscriptions geladen hat. Ich kann euch in der Zwischenzeit diese Web-App zeigen. Hier ist sie. Die habe ich im Vorfeld zu dieser Session ganz neu angelegt und zum Beweis klicken wir hier mal, ach, die anderen können wir mittlerweile schließen, Close Other Tabs, da gehen wir auf diese URL. Dieses Ding sollte leer sein. Genau, das Ding ist leer. So, und dann sehen wir hier, haben wir unsere leere Web-App und da wollen wir es rein deployen. Das sieht alles wunderbar aus und da klicken wir einfach auf Publish. Jetzt schnappt er sich unseren ASP.NET Core Code. In der Praxis macht das bitte nicht aus dem Visual Studio über Publish, sondern setzt dafür eine Continuous Integration und Continuous Deployment Pipeline mit sowas wie VSTS oder ähnliches auf. Aber für solche Demos ist es allemal sehr praktisch. Gerade wenn man in einer Prototypphase ist, kommt es schon mal vor, dass man hier direkt aus dem Visual Studio heraus published und der lädt jetzt die ganzen DLLs hoch, unter anderem auch unser Swashbuckle, ist ja klar. Und in wenigen Momenten sollten wir unsere kleine Web-API inklusive Swagger-Dokumentation und Swashbuckle online haben. Und damit könnten wir mit dieser API schon unter Anführungszeichen Geld verdienen. Wir könnten schon Leute einladen und sagen, schau her, verwende diese API, dort ist das Swagger-File. Es wird jeder Entwickler, jede Entwicklerin happy sein, wenn man einen Link zu einem Swagger-File bekommt, weil dann weiß man sofort, was dieses Ding kann. API Values, schauen wir, ob es funktioniert. Er lädt noch, wie immer, erster Request, dauert einen kurzen Moment und das sieht gut aus. Und wenn wir hier irgendeine ID mit angeben, dann seht ihr an dieser Stelle foobar. Wir haben dieses Ding jetzt also deployed in eine Azure Web App. Dort läuft sie jetzt und jetzt wird es spannend. Jetzt werden wir nämlich sehen, ob unser Swagger dort auch klappt und natürlich klappt es. Ja, es ist nichts anderes als ASP.NET, was dort läuft. Hier haben wir jetzt im Internet, ihr könnt es gerne ausprobieren, es ist online, haben wir jetzt unsere Doku. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand eine, was weiß ich, nehmen wir her, unser Localhost 8080, gehen wir her. Wenn jetzt jemand beispielsweise für unsere tolle API, die wir hier gebaut haben, einen iOS-Client will, dann könnte er Objective-C programmieren. Ich habe keine Ahnung von Objective-C-Programmierung. Dann können wir einfach hier sagen, Import URL, rein damit, Swagger, Edit, Convert to WAML, schaut gut aus, das ist genau das, was wir haben wollen, hier auf der rechten Seite, und geht schon Objective-C und jetzt bekomme ich einen Objective-C-Client streng typisiert für meine Web-API, ohne dass der Herausgeber der Web-API diese API für Objective-C mit der Hand schreiben hätte müssen. Microsoft geht genau diesen Ansatz. Microsoft hat dieses Problem ja ganz intensiv, denn Microsoft veröffentlicht Unmengen an Web-APIs. Denkt an Office 365, denkt an Azure und so weiter. Da muss es ja für alles mögliche APIs geben. Es muss eine Ruby-API, eine JavaScript-API, eine C-Sharp-API, eine .NET Core-API und geben. Und aus diesem Grund pflegt Microsoft ein Projekt namens AutoREST. Da gehen wir mal rein. Dieses AutoREST ist nichts anderes als eine .NET Core-Anwendung, die im Hintergrund Razor verwendet, um auf Basis von Swagger-Dokumenten Clients zu bauen. Und zwar Clients in allen möglichen Sprachen. Probieren wir das mal aus. Ich gehe hier in die MD Dev Days. Ich glaube, live hat es geheißen, oder? Na, da sind wir drinnen, genau. Da gehen wir her und sagen mal AutoREST. Okay, er tut noch nicht allzu viel, aber er bietet uns an, dass wir mit Dash Dash Help eine Hilfe bekommen. Aber vorher interessiert mich, wo das denn herkommt. Sagen wir mal Where AutoREST und dann sehen wir, dass dieses AutoREST ein Node-Package ist. Also wenn ihr AutoREST bei euch installieren wollt, dann sagt ihr einfach npm install-g AutoREST und dann habt ihr global dieses AutoREST installiert. Das Interessante dran, das ist jetzt nur ein Side-Thema, das Interessante dran ist, dass dieses AutoREST nicht mit Node entwickelt ist, sondern Node ist quasi nur der Installer und wenn ihr AutoREST zum ersten Mal aufruft, dann ladet ihr implizit die .NET Core Runtime, die ihr braucht, herunter in ein lokales Verzeichnis und ab dann der eigentliche AutoREST-Kern läuft mit .NET Core. Ja? Das ist ein interessanter Ansatz, finde ich, aber ja, man lernt nie aus. Wir werden schon einen Grund gehabt haben, warum sie das tun. AutoREST --help und dann sehen wir schon, was man hier tun kann. Da bekommt man eine hübsche Usage-Doku und unter anderem sehen wir, es gibt hier einen Input-Parameter, den verwenden wir. AutoREST--input und dann nehmen wir hier an dieser Stelle genau das, was wir online jetzt in Azure veröffentlicht haben, kopieren dieses Swagger-Zeugs hier rein, lassen den laufen und der wird mir jetzt standardmäßig für C-Sharp, andere Sprachen stehen zur Verfügung. Ihr seht hier, welche Sprachen zur Verfügung stehen. C-Sharp, Go, Java, Node.js, Python, Ruby, all das kann er auf Basis von Swagger-Dokumenten erzeugen. Und wenn wir jetzt reinschauen, dann gibt es jetzt hier einen Ordner Generated. Das ist das, was er standardmäßig macht. Und ich werfe das hier in Visual Studio Code mal an. Und dann seht ihr, hier drinnen gibt es zum Beispiel ein Modal und da drinnen gibt es meine Person-Klasse. Und diese Person-Klasse, die ihr hier seht, ist jetzt autogeneriert über Swagger. Es ist dem Empfänger dieses Swagger-Files vollkommen egal, ob ich das mit ASP.NET Core, mit Full Framework, mit Node, mit Ruby oder sonst wie in meinem Backend geschrieben habe, der generiert sich den entsprechenden Client selbst. Dieser Client AutoREST ist ziemlich gut gewartet. Er wird von Microsoft genutzt, wird auch von Microsoft gewartet. Also wenn ihr hier einen kleinen C-Sharp-Client generieren wollt oder die anderen Sprachen, damit habe ich persönlich gute Erfahrungen gemacht. Nachdem es ein Command-Line-Executable ist, lässt sich dieses Command-Line-Executable natürlich auch wunderbar in eine Continuous-Integration-Pipeline erstellen. Das heißt, ihr könnt den generierten Client jeden Tag bei jedem Check-in continuously neu generieren auf Basis der aktuellen Swagger-Metadaten. Und was ich damit bekomme, ist, ich bekomme Compile-Time-Errors, wenn sich an einer REST-API etwas verändert. Und das ist schon sehr schön. Wenn ich jetzt etwas mache, was ein Breaking Change ist, ich benenne den Typ um von Person auf irgendwas anderes, und ich veröffentliche meine neuen Swagger-Metadaten und ich generiere mir den Code über AutoREST automatisch, dann wird mein Build-Server draufkommen, dass ich irgendwo noch den falschen Klassennamen drinnen stehen habe. Und nicht zur Laufzeit irgendwelche HTTP-Errors vom REST-Service zu handeln sein. Nachvollziehbar, was ich meine? Das ist eine durchgängige Kette über Swashbuckle von ASP.NET, über AutoREST bis hin in den Client mit TypeScript oder C-Sharp. Wir programmieren im Client sehr viel TypeScript, C-Sharp und ein klein wenig Python, aber für Python generieren wir keine Clients. Okay, also das war dieser AutoREST und achtet drauf, ich habe mir hier direkt beim AutoREST die JSON-Datei aus dem Internet geholt. Auch sehr praktisch. Ja? Sehr, sehr nette Sache, muss ich nicht extra runterladen oder irgendwie anders austauschen. Schön. Wenn wir jetzt schon dieses Service online haben, dann können wir jetzt diese Swagger-Metadaten ja für irgendwelche nützlichen Dinge verwenden. Ja, Jetzt haben wir gesehen, wie man es für API First macht, um zu beschreiben, was wir können. Wir haben gesehen, wie wir es in eine .NET Core Anwendung einbauen, die wir dann in Azure exportiert haben. Aber jetzt wollen wir was Nützliches machen damit. Wie man einen Client generiert, habe ich euch schon gezeigt. Und jetzt möchte ich euch eine weitere Funktion zeigen, nämlich die Logic Apps. Es geht mir nicht darum, dass ihr jetzt lernt, wie man Logic Apps entwickelt, sondern es geht mir darum, dass ihr versteht, welche Rolle dieses Swagger in einer serviceorientierten Welt spielt. Ich gehe mal rein und baue so eine Logic-App, frage ins Publikum, wer weiß nicht, was eine Logic-App ist. Oh, fast alle. Logic-Apps ist ein Workflow-System von Microsoft Azure. Hier drinnen kann ich mit Unmengen an Systemen kommunizieren, egal ob es jetzt ob es irgendein Dynamics CRM ist, ob es ein Salesforce ist, ob es irgendwelche Service-Boost-Produkte sind, ob es Web-APIs sind, ob es Twilio für SMS ist, ob es Office 365 für E-Mails, Kalender und was weiß ich alles noch ist. Da gibt es hunderte an Adaptoren und hier kann ich in einer grafischen Art und Weise oder wenn ich mehr der Developer-Typ bin, auch in einer Code-View, also das ist wiederum deklarativ über JSON, kann ich einen Workflow beschreiben, ohne dass ich Code dafür schreiben muss. Das kann man auch direkt im Visual Studio machen. Ich mache es im Moment hier im Azure-Portal und da kann ich jetzt an dieser Stelle eine neue Aktion hinzufügen. Und da wäre es doch schön, wenn Azure in der Lage wäre, wenn diese Logic-Apps in der Lage wäre, wieder von meinen Swagger-Files zu profitieren. Und tatsächlich kann er das natürlich. Ich kopiere mir hier die URL von unserem Swagger-File heraus. Wo ist er denn? Hier sind wir. Und da suche ich einfach mal da drinnen nach Swagger. Ja. Schauen wir mal. Ah, da haben wir schon was. Und da will er jetzt von uns den Swagger-Endpoint, und da gehe ich sogar her und mache gleich HTTPS draus, ich gebe ihm einfach mein Swagger-File und drücke auf Next. Was er jetzt kann, und das ist das Besondere, was ich gerne möchte, dass ihr mitnehmt, dadurch, dass ich ein standardisiertes Metadatenformat habe, dadurch, dass ich darauf verzichtet habe, in Word oder Markdown, in Prosa zu beschreiben, was ich anbieten kann, sondern ich habe ein strukturiertes Metadatenformat, kann jetzt in diesem Fall Logic Apps das lesen und versteht zum Beispiel, welche Methoden meine Web API bietet, ohne dass Logic App vorher meine Web API kennen würde. Dann nehmen wir die, wo Person zurückkommt und dann will er hier einen schönen Parameter. Seht ihr das? Das heißt, er fragt mich, ja, Rainer, gib mir einen Parameter für die ID und wir haben ja in unserer Implementierung gesehen, der Parameter spielt hier keine Rolle. Ich sage einfach 99 und kann irgendwas übergeben. Also ich bekomme hier gleich ein schönes Formular, wo ich die notwendigen Parameter mitgeben kann. Denkt dran, ihr habt vielleicht im Hintergrund irgendeine kleine Datenbank und vor dieser Datenbank steckt eine API und ihr möchtet jetzt mit dieser Logic-App zum Beispiel hergehen und sagen, naja, wenn eine E-Mail auf dieses Postfach kommt, Office 365 kann solche Workflows triggern, dann hol dir aus der Datenbank XYZ ein paar Kundendaten über eine Web-API und aus der Datenbank ABC noch ein paar Produktdaten und dann schickst du dem Kunden eine SMS. Das wäre so eine typische Sache, die ich mit so einem Workflow ganz einfach machen könnte, ohne dass ich viel programmieren muss. Das ist diese berühmte Serverless-Computing-Geschichte. Ich mache mir keine Sorge mehr um Server und Infrastruktur und Skalierung und irgendwelche Runtimes, sondern ich gebe ihm einfach über verschiedene Sprachen oder deklarativ wie hier Workflows, gebe ich ihm, was es haben soll. Ja, und was könnten wir tun? Erstens mal können wir hier natürlich auch komplexere Dinge machen. Ihr seht an der Stelle, kann ich natürlich auch Conditions einbauen, das sind If-Thens. Ich kann Switches machen, ich kann Schleifen machen, wie ihr hier seht. Ich kann Fehlerscopes definieren. Aber an dieser Stelle machen wir was ganz Simples. Und ich habe mir gedacht, schreiben wir das Ganze einfach in meine Dropbox. Erstellen wir einfach ein File in meiner Dropbox. Dropbox ist standardmäßig integriert. Und ich melde mich hier mal an. Ich habe das im Vorfeld zu dieser Session schon vorbereitet. Das heißt, ich müsste eigentlich mein Passwort noch gecached haben. Jawohl, das hat er da drinnen. Das ist gut so. Sauber. Dann können wir wählen, in welchen Ordner wir reinschreiben wollen. Was habe ich denn hier? Habe ich hier irgendwas Passendes? Ah, ich habe es bei mir lokal auch, da kann ich nachschauen, was ich habe. Lasst mich nachsehen. Dropbox. Ah ja, Azure Demo. Okay, nehmen wir Azure Demo. Ja. Azure Demo. Und als Filename sagen wir, was weiß ich nicht, demo.txt. Und als File-Content seht ihr hier auf der rechten Seite, hier konsumiert jetzt Logic Apps die Swagger-Metadaten und versteht, welche Ergebnisdatenstrukturen aus meinem Webservice zurückgekommen sind. Er versteht in diesem Fall, dass ein Person-Objekt zurückgekommen ist und dieses Person-Objekt hat einen First-Name und einen Last-Name. Es könnte auch eine ganze Collection zurückkommen, über die ich dann in einer Schleife iterieren kann, wo ich dann pro Element wieder in einem anderen System was tue. Ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Mir geht es hier primär um die Rolle von Swagger. Und dann machen wir jetzt, gehen wir jetzt einfach her und sagen, Hello, First Name, Leerzeichen, Last Name, Rufzeichen. So kann ich mir dynamischen Content zusammenbauen. Wie gesagt, wer lieber auf der Code-Seite ist, kann sich das auch in diesem JSON-File ansehen. Dieses JSON-File ist schön dokumentiert. Das ist gut beschrieben. Warum ist es wichtig, aus meiner Sicht, dass dieses JSON-File hier existiert, parallel zur visuellen Ansicht? Naja, als Entwickler will ich natürlich, dass mein Code irgendwie eingecheckt ist. Ich will den Quellcode kontrollieren, ich will eine History haben, ich will ihn in ein Git-Repo haben und solche Dinge. Und da ist es ganz wichtig, dass ich diesen Quellcode dieser Logic-App auch wirklich wo einchecken kann. Und dafür verwende ich genau dieses JSON-File, diese deklarative Sprache. Wir könnten jetzt noch weitere Steps hinzufügen, aber ich denke, vom Prinzip her ist es schon klar. Ich speichere dieses Ding einfach ab. Ja, und jetzt wollen wir natürlich sehen, ob das wirklich funktioniert hat. Hier, da werfen wir unseren Postman an. Ich habe diese Logic-App jetzt so konfiguriert, dass sie auf einen HTTP-Request hört. Man könnte Logic-Apps auch so konfigurieren, dass sie zum Beispiel auf eine eingehende E-Mail reagieren, auf eine Änderung in einer SQL-Datenbank. Das ist für die SQL-Entwickler unter euch ganz wichtig. Diese Workflows können getriggert werden durch eine Änderung in einer Table, in einer Datenbank. Was sehr spannend ist, denn dann kann ich vielleicht darauf reagieren. Ja, in diesem Fall habe ich einfach 1:1 die URL hergenommen und ich drücke hier auf Send. Und hier bekommen wir jetzt keinen 200er zurück, also okay, sondern wir bekommen ein Accepted zurück. Accepted bedeutet, der Server sagt, ja, ich habe deinen Request verstanden, ich soll was tun, ja, das wird er wahrscheinlich jetzt auch hoffentlich dann irgendwann tun, aber ich mache es asynchron, also es wird nicht sofort gemacht. Und wenn ich hier in meine Azure-Demo reingehe, seht ihr das, 11.36 Uhr, das wurde jetzt genau jetzt durchgeführt, ich kann es euch nochmal zeigen, schicken wir einfach nochmal einen Post. Ja, seht ihr, genau das wollte ich haben. Dropbox hat mich sofort informiert, dass ich eine neue Datei hinzugefügt habe und da schauen wir natürlich rein und da steht Hello Foobar drin. Ihr seht also, Tools wie Logic Apps konsumieren diese Swagger-Metadaten wirklich nett und das ist eigentlich so das, wo ich den richtigen Benefit von dem Swagger bekomme. Von der Spezifikation über die Dokumentation bis hin zur maschinenverarbeitbaren Beschreibung meiner Web-APIs, die ich dann durch Tools, wie zum Beispiel Logic-Apps, weiterverarbeiten kann. Das ist die Idee dahinter. Wir sind fast am Ende. Ich möchte noch einen Hinweis oder zwei Hinweise hergeben. Diese Swagger oder Open-APIs sind eine Variante, wie ihr eure APIs beschreiben könnt. Ich halte sehr viel von Swagger, und von dieser Art von Dokumentationsbeschreibung und ähnliche Dinge, ich glaube, das habt ihr schon zwischen den Zeilen gehört, aber es gibt natürlich auch Alternativen. Zum Beispiel gibt es das Format, das heißt RAML, Web API, genau, das hier, RAML.org, die RESTful API Modeling Language, auch die wird euch vielleicht mal unterkommen. RAML ist eine Alternative zu Swagger, aber zum Glück gibt es Tools, sowohl online als auch Node-Packages, es gibt sicher eine Menge Tools, die RAML in Swagger oder Swagger in RAML übertragen. RAML ist sehr ähnlich wie Swagger, das lässt sich nahezu verlustfrei übersetzen, es gibt natürlich immer Edge-Cases, wo man nacharbeiten muss. Eine andere Variante, wie man Metadaten veröffentlichen kann, ist OData. OData ist ein Standard für sehr datenorientierte Web-APIs und OData beinhaltet ebenfalls eine Metadatenschicht. Ja? OData kann ebenfalls Metadaten über das Service veröffentlichen. Ja? Und da können wir einfach mal googeln, OData Northwind. Das Northwind Sample kennt ihr sicher alle noch, oder? Kennt man? Wenn man hier draufklicken, dann seht ihr an dieser Stelle, so sehen OData-Metadaten aus. Das ist ein fertiges Service, das im Internet ist. Seht ihr, da steht drinnen, welche Tabellen es gibt und wenn ich hier runter scrolle, dann werden wir, beziehungsweise wenn ich hier $metadata anklicke, dann bekomme ich eine Detailbeschreibung, wo ich zu jeder Tabelle die Schlüsselfelder, die Properties mit ihren Typen und solche Dinge draus bekomme. Wann nehme ich jetzt OData und wann nehme ich Swagger? OData ist sehr gut geeignet für extrem datenorientierte Dinge, wo im Hintergrund eine Datenquelle steckt, die SQL kann. Und wo ich den Konsumenten die Freiheit von komplett freien Queries erlauben will. Er kann da drinnen joinen und selektieren und projizieren und pop und skip und where und filter und was weiß denn ich alles machen. Das ist mit Swagger relativ schwierig abzubilden, denn man hat Unmengen an Parametern und kann relativ schwer sagen, was ist jetzt wirklich hier möglich. OData ist ein Ansatz, der mehr für solche Dinge ist. Also wenn ich zum Beispiel als Client Power BI hernehme, von Power BI habt ihr sicher mittlerweile schon gehört, dann werdet ihr dort feststellen, dass es aktuell jetzt nicht ein First-Class-Citizen-Swagger gibt, warum auch, Power BI will so etwas wie SQL im Hintergrund, da ist es, aber was Power BI sehr wohl kann, ist auf einen Klick, wenn wir hier reinschauen, seht ihr das, OData-Feed. Also Power BI, wenn es mehr um das Reporting geht, um die Datenanalyse, dann ist OData vielleicht die bessere Wahl, als es Swagger zum Beispiel wäre. Zum Glück gibt es auch hier wieder Tools, die die Brücke bilden. Sucht euch einfach, braucht ihr nur googeln, OData to Swagger. Da gibt es Tools, die übersetzen mir dann meine OData-Metadaten in Swagger-Metadaten. Langer Rede, kurzer Sinn. Swagger ist nicht die einzige Metadaten-Plattform, die es gibt. Es ist eine sehr mächtige Plattform und sie wird speziell von Azure sehr gut unterstützt. Siehe Logic Apps, sie wird sehr gut unterstützt mit ASP.NET, siehe Swashbuckle. Und sie wird auch sehr schön, ist sehr schön eingebettet in dieses ganze Entwicklungstool. Also das heißt, wenn ich eine Web-API baue, wo es darum geht, dass ich Transaktionen abbilde, schreibe, dann ist das eine gute Wahl. RAML ist eine Alternative. Und wenn es eine Web-API ist, die mehr lesend mit Queries und Select und Ähnliches zur Verfügung steht, dann könnte man eventuell auch OData in Betracht ziehen. Da ist eine Frage. Ich wiederhole die Frage, damit Sie alle hören die Frage. Gibt es eine Möglichkeit, aus einer Datenbank einfach gleich Swagger zu generieren oder Ähnliches? Nicht out of the box. Zumindest nicht, dass ich es wüsste. Vielleicht gibt es Tools. Das Universum von Open Source Tools ist so riesig, ich kenne auf keinen Fall alle. Nur ich habe es mit einer Menge an Kunden bereits gemacht. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Kunden, mit dem ich Folgendes erarbeitet habe. Ich bin einfach hergegangen und habe mir ein kleines C-Sharp-Tool geschrieben, das einfach die Tabellenstruktur aus dem SQL-Server ausliest. Das ist ja super simpel. Und dann generiere ich daraus einfach eine Textdatei. Das ist nichts anderes als eine Swagger-Datei. Wir gehen dort sogar noch weiter. Wir autogenerieren C-Sharp-Code, um automatisch für jede Tabelle, für jede Stored Procedure, für jede View eine Web-API zu generieren, plus die Swagger-Beschreibung obendrauf. Das heißt, in diesem Fall, dieser Kunde braucht nur noch, wenn er eine neue Stored Procedure macht, die Stored Procedure anzulegen und sie in einer kleinen Konfigurationsdatei einzutragen, dann lässt er dieses Tool laufen und der gesamte Code wird so generiert, wie sich der Kunde gewünscht hat. Warum machen die das so? Die sind weniger C-Sharp-orientiert, die kommen historisch mehr aus der Datenbankwelt und für die fühlt es sich natürlicher an, erst das in der Datenbank zu bauen und der Rest muss irgendwie nachgelagert sein. Also, langer Rede, kurzer Sinn, ich kenne kein fertiges Tool, das ich dir empfehlen kann, aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, so einen kleinen Generator zu schreiben, ist wirklich nichts Kompliziertes, davor muss man sich nicht fürchten und das ist wahrscheinlich in ein paar Tagen erledigt und dann profitiert man über lange Zeit davon. Also ich bin ein großer Freund von Generatoren und vom Automatisieren von Routinetätigkeiten. Ich hoffe, diese 60 Minuten waren gut investierte Zeit. Ich hoffe, ihr nehmt jetzt ein klares Bild mit, was dieses Swagger ist, in welchen Bereichen es eingesetzt wird und wo ihr ganz konkret profitieren könnt von diesem Werkzeug. Ja? Danke, dass ihr hier wart. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Magdeburger Developer Day und kleiner Hinweis in eigener Sache noch. Im Anschluss, so in einer halben Stunde, machen wir hier drinnen ein kleines Coder-Dojo. Es besuchen uns einige Kinder, die wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben ein wenig programmieren. Das wird hier in diesem Raum stattfinden. Also wenn ihr während des Essens einfach mal einen Blick reinwerfen wollt, tut es ruhig, seid nicht scheu. Die Kids zeigen im Regelfall recht gern hinher, was sie gerade tun. Also ihr seid herzlich eingeladen, da mal einen kurzen Blick reinzuwerfen. Und wenn das jemand interessiert, es kann nicht genügend Coder-Dojos geben, googelt einfach mal Coder Dojo, das ist eine internationale Initiative, vielleicht gibt es noch keine in dem Ort oder in der Stadt, wo ihr herkommt. Wir haben das vor 2 Jahren in unserer Heimatstadt in Linz gegründet und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, es ist wahnsinnig spaßig, es macht riesengroßen Spaß, die Kids zu motivieren und ihnen die Basiskenntnisse von Softwareentwicklung zu vermitteln. Also, wenn ihr Lust habt, schaut vorbei. Danke fürs Kommen und einen wunderschönen Tag noch.